Vor mehreren Jahren gab es in Stendal in der Anästhesie hier im Krankenhaus einen Gastarzt, also einen Honorararzt. Und damals war Maria Derksen bei uns, hat das praktische Jahr dort gemacht in der Anästhesie. Und sie haben sich unterhalten und er hat die in der Wissenschaft eigentlich sehr geachtete doppelt blind randomisierte Studie gering geschätzt und als nicht zuverlässig angesehen. Doppelt blind randomisiert heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, was ist besser und was hat wirklich eine Wirkung und nicht nur durch den Placebo-Effekt, durch die Vorstellung, dann geben wir der einen Gruppe ein Placebo-Medikament, der anderen Gruppe das echte Medikament und weder der Arzt noch der Patient wissen, deswegen doppelt blind, keiner von beiden weiß, ob er jetzt das echte Medikament hat oder nur ein Scheinmedikament. Und wenn man dann durch eine Verschlüsselung das Ganze entschlüsselt und dann herausfindet, die Gruppe, die das echte Medikament hat, die hat wirklich deutlich häufiger eine schnellere Heilung als die andere Gruppe, dann weiß man, dieses Medikament ist tatsächlich hilfreich. Aber da müssen beide doppelblind sein. Das heißt, weder der Patient noch derjenige, der die Behandlung durchführt, muss wissen, ob er das richtige oder das falsche Medikament hat. Und nur unbeteiligte Leute kennen die Entschlüsselung. Nun, jetzt sagte dieser Anästhesist aber, dass diese Methode der doppelblind randomisierten Studien nicht zuverlässig sei. Und hier die Begründung. Man habe in den USA in einer Stadt eine Studie gemacht, um herauszufinden, inwiefern Gebet bei einer Operation das Outcome vorteilhafter macht. Und dazu hat man dann Gruppen eingeteilt in Leute, für die gebetet wird und für andere, für die nicht gebetet wird. Die Patienten, die operiert wurden und die Ärzte, die operiert haben, wussten nicht, ob für sie jetzt gebetet wird oder nicht. Und da hat eine Gemeinde mitgemacht, die dann einfach nur ein Codename oder eine Zahl bekommen hat, für den sie beten. Und sie wussten nicht, für wen sie beten und welches Problem der Mensch hatte und welche Operation gemacht wurde. Doppelblind, zufällig verteilt, randomisiert. Nun kam in dieser Studie heraus, nach höchstem, heute gängigem wissenschaftlichen Standard, dass die Gruppe, für die gebetet wurde, ein signifikant, also ein erheblich besseres Outcome, Ergebnis hatte, als die, für die nicht gebetet wurde. Daraus schloss dieser Arzt, Gebet kann nicht helfen, also ist auch diese Art der Studien nicht zuverlässig. Das war seine logische Begründung. Was, und jetzt wird's ernst, zumindest für Christen. Was haben Christen und dieser Arzt gemeinsam? Nun, die Überzeugung, dass Gebet hilft. Christen neigen dazu zu sagen, Gebet ist wichtiger als alles andere. Sie ist wichtiger als die eigentliche Arbeit, wichtiger als lediglich nur die Bibel zu kennen. Aber in ihrem Leben leben sie so, als sei das Gebet nicht so wichtig. Da sagen sie doch, ich muss das schnell noch zu Ende machen und ach, fürs Beten bleibt keine Zeit. Es ist so typisch für selbst Christen, die bibelfest sind oder meinen zu sein, die täglich ihr Bibellesezeit haben, diese stille Zeit, dass sie, wenn es knapp wird, eher am Gebet sparen als am Bibellesen. Ich habe nichts gegen Bibellesen und Bibelstudium. Sehr, sehr gerne. Aber das ist das, wo wir Christen genau diese Meinung vertreten, praktisch, ohne es zu sagen, wie dieser Arzt, dieser weltliche Atheist. Warum sind wir so dumm? Warum leben wir nicht die Wichtigkeit des Gebets, wenn wir behaupten, es sei wichtiger als diese vielen anderen Dinge, die im Christenleben auch nicht unbedeutend sind? Warum sind wir so dumm? Oder sollte ich sagen, so ungläubig? Wir sind im Epheserbrief zum Ende der Waffenrüstung gekommen. Und ich möchte dieses Ende, weil es so wichtig ist, in zwei Teile teilen. Es geht dort um das Beten und das Wachen. Wir werden heute über das Beten reden, beim nächsten Mal über das Wachen. Und diese Stelle hier im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 18 bis 20 vom Satzzusammenhang her, aber wir werden 18a diesmal anschauen. Diese Stelle spricht davon, dass der Soldat, der nun all die Waffenrüstungen bekommen hat, die er braucht, alle Teile der Waffenrüstung, wie er es anziehen soll. Nun stellt euch einmal einen Soldaten vor, der keine Hände hat und er möchte in den Krieg ziehen. Wie soll er denn den Schild des Glaubens nehmen? Wie soll er den Brustpanzer anlegen? Vielleicht schafft er es, in die Schuhe zu schlüpfen. Vielleicht ist er gut mit seinen Füßen, um sich noch den Helm aufzusetzen, wenn er es geübt hat. Aber wie will er das Schwert ergreifen? Wie will er den Schild halten? Ich würde sagen, er ist so ziemlich untauglich ohne Hände. Er mag alles haben, aber wenn er die Hände nicht hat, kann man ihn nicht in den Kampf schicken. Und im geistlichen Leben ist es umso wichtiger. Wir haben jetzt die einzelnen Bestandteile der geistlichen Waffenrüstung Gottes angeschaut. Ja, da hatten wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes. Wir hatten den Gürtel der Wahrheit, die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, den Helm des Heils und den Schild des Glaubens, den Schwert des Geistes. Wir können von all diesen Dingen wissen. Wir können um ihre Wichtigkeit und um die Richtigkeit wissen. Aber wie wirst du es geistig anziehen? Im physischen Leben ist es nicht schwer. Da haben wir eine Idee, wie man eine Rüstung anzieht. Man nimmt sie mit der Hand, legt sie an, bindet fest, schnallt an oder wie auch immer, schlüpft hinein. Aber was sind deine geistlichen Hände, mit denen du das machst? Nun, für die Beantwortung dieser Frage könnten wir grundsätzlich zwei Wege herannehmen, um da diese Frage zu beantworten. Der eine Weg ist, wir überlegen uns, wie man das machen kann. Wir suchen nach Ideen und wir könnten dort ja auch Experten und gute Prediger fragen. Und der zweite Weg wäre, wir schauen mal in die Bibel und gucken nach, ob Gott uns dort etwas dazu sagt. Nun, ich bin dafür, dass wir sicherheitshalber den zweiten Weg beschreiten. Und ich hoffe inständig, dass ihr ihn mit mir gehen werdet. Zwei Begründungen. Erstens, wenn Gott etwas dazu zu sagen hat, dann ist es fatal, wenn wir uns nicht danach richten. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn Gott etwas dazu zu sagen hat, wie du die Waffenrüstung anziehen sollst, dann ist das immer richtig und du kannst dich darauf verlassen. Und zweitens, wenn Gott etwas dazu sagt und wir es aber nicht beachten, dann würde das eine Abwendung von der Nachfolge bedeuten. Also Nachfolge in dem Sinne, wenn du nicht in der Art und Weise Gott anbetest und ihm dienst, wie er es vorgeschrieben hat, dann nennt Gott das Abfall von der Nachfolge. Tatsächlich. Ich habe jetzt, werde das nicht heranführen, aber so ist es. Also es ist gut, dass wir noch einmal genau in die Bibel schauen und gucken, was hat Gott uns dazu zu sagen. Wir werden heute feststellen können, dass das Gebet die geistlichen Hände sind, die wir brauchen, um die Waffenrüstung anziehen zu können. Und wir werden auch drei wesentliche Details im 18. Vers finden, die für uns wichtig sind, um ein siegreiches und erhörliches, also in dieser Richtung erhörliches Gebet, Gebetsleben führen zu können. Nun, lass uns einmal zum ersten Punkt kommen, die Waffenrüstung betend nehmen. Ich möchte euch ermutigen, einmal ganz genau in eure Bibel schauen. Verse 17 und 18 werde ich lesen. Und da sagt er, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, und die Schlachter übersetzt, indem ihr zu jeder Zeit betet. Mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich und dann so weiter. Er sagt, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, indem ihr zu jeder Zeit betet. Nun, ein Blick in eine sehr wörtliche Übersetzung, die ein bisschen holpriges Deutsch hat, aber sie kann uns hier ein bisschen Aufschluss geben. Zum Beispiel übersetzt die Studienübersetzung 2018 wie folgt. Und den Helm der Errettung nehmt und das Kurzschwert des Geistes, und jetzt kommt Vers 18, mittels jeder Art von Gebet und Flehen. Betend. Also wie nimmst du es? Nimm den Helm und das Schwert mittels jeder Art von Gebet und Flehen. Das ist das Mittel, das Gott dir gibt. Er sagt es hier. Warum willst du etwas anderes nehmen? Warum willst du hoffen, in der Gerechtigkeit Gottes siegreich in deinen Versuchungen zu gehen, wenn du das Mittel nicht benutzt, wie du die Gerechtigkeit anziehen kannst, also anwenden, in deinem Leben anwenden kannst? Das ist das Mittel. Und der zweite Hinweis ist das Verb, das Tu-Wort, betend. Das ist ein Partizip. Also das heißt, nehmt betend. Wie sollst du nehmen? Betend. Das Gebet sind also die geistlichen Hände des geistlichen Soldaten, mit denen er die Waffenrüstung Gottes anlegen kann. Es reicht nicht, wenn du lediglich um die Wichtigkeit und um die Richtigkeit dieser Waffenrüstung und dieser Wahrheiten Gottes weißt. Wenn du wirklich in deinem Leben in all den Versuchungen bestehen willst, musst du sie unter Gebet und im Gebet anwenden. Ihr könnt meinetwegen hin und her diskutieren in eurem Leben und in eurer Praxis, genauso wie dieser Arzt, Gründe finden, warum das jetzt gerade nicht passend ist und warum das vielleicht an dieser Stelle dann doch wieder Bibelstudium wichtiger sei oder eine andere Tat. Und ihr könnt auch immer noch weiter in eurem Leben das Gebet stiefmütterlich, ich meine damit nachrangig und schlecht behandeln. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Paulus hier sagt, all diese Waffenrüstung Gottes, all diese Wahrheiten, die euch helfen, um in eurem christlichen Leben siegreich zu sein, die könnt ihr nur dann wirklich erfolgreich anwenden, wenn ihr sie unter Gebet nehmt. Nimm es betend. Nun, wenn wir über das Beten reden, und ich finde, dass das Gebet so einen wichtigen Stellenwert für uns haben sollte und so wichtig ist, dass es mich dazu veranlasst hat, es über zwei Gottesdienste zu verteilen. Wenn wir über das Beten lernen wollen, wo gehen wir dann am besten hin, um ein gutes Vorbild zu finden? Bitte? Zum Ältesten. Kommt bitte nicht zu mir. In anderen Gemeinden mag das so sein, aber nicht. Aber er sollte euch hoffentlich an den Besten verweisen können. Bitte? Jesus. Jesus Christus ist wahrscheinlich der beste Beter. Ach, wahrscheinlich sollte ich weglassen. Er ist der beste Beter, den dieser Planet jemals gesehen hat. Zu wem betet ihr? Wenn ihr betet, zu Gott dem Vater oder zu Jesus Christus. Üblicherweise lehrt die Bibel, zu Gott dem Vater zu beten. Es ist aber auch nicht verkehrt und wir haben auch entsprechende Beispiele, wozu Jesus gebetet wurde. In der Regel war das aber ein Dank an ihn. Wir sind eher angehalten, in Jesu Namen zum Vater zu beten. Das ist nicht das Wichtigste und das ist auch nicht das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Das ist nur Theologie, die Korrektheit. Was ich euch sagen möchte, ist, wir beten zu Jesus und Jesus selbst war der größte Beter. Wieso hat er gebetet? Warum musste derjenige, der über Erhörung der Gebete mitbestimmt, warum musste er beten? Gut, wir könnten auf der einen Seite sagen, vielleicht hat er einfach nur gebetet, weil er den Vater geliebt hat und die Gemeinschaft mit ihm suchte. Und ich glaube auch, dass das ein großer Teil der Wahrheit ist. Aber die Wahrheit besteht aus mehr als nur aus dem. Macht mit mir bitte einmal Jesaja 42, Kapitel 1 auf. Ich möchte euch sehr ermutigen, wieder einmal sehr genau hinzusehen und hoffentlich auch mehr Freude an dem Bibelstudium zu merken, weil das nicht nur Theologie ist, weil das nicht nur da ist, um einfach irgendwelche Dinge richtig zu wissen und richtig zu beschreiben, sondern weil das etwas ist, was uns im praktischen Leben tatsächlich in die Beziehung mit Gott hineinführt. Und in diesem Fall im Vorbild von Jesus Christus. Hier geht es um den Knecht des Herrn, eine besondere Bezeichnung gerade bei Jesaja für den Messias. Also hier wird prophetisch auf Jesus hin gesprochen. Und Jesaja schreibt Folgendes: Gott selbst redet: Siehe, das ist mein Knecht. Gemeint ist damit Jesus Christus, also als prophetische Vorhersage. Siehe, das ist mein Knecht. Und jetzt achtet, den ich erhalte. Mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Beachtet diesen ersten Satz. Das ist mein Knecht, den ich erhalte. Gott musste Jesus erhalten, so wie er dich und mich, die wir gläubig sind, erhält. Im Glauben, in der Treue, in der Reinheit. Nun, ich weiß, dass wir all in all diesem vielfach fehlen, aber er erhält uns immer noch in der Errettung, in der Kindschaft. Und er hält uns fest, sonst wären wir alle schon längst weg. Und keiner von uns würde mehr glauben, wenn er uns nicht erhalten würde. Aber warum musste er Jesus erhalten? Jesus wird hier als Knecht bezeichnet. Und das ist nun ein Thema, das ich nicht groß ausweiten werde, aber Jesus war ein Mensch. Er war Mensch wie du und ich. Er war nicht nur Mensch, indem er auch Hunger hatte und indem er körperliche Schwachheiten empfand und schlafen musste. Er war nicht nur Mensch der Gestalt nach. Er war richtig Mensch wie du und ich. Ein Mensch, den Gott erhalten musste. Ein Mensch, der auf das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist angewiesen war. Ein Mensch, der Gott brauchte, die Kraft von Gott und das, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, um in Gott zu bleiben und das zu bleiben, was er war, sündlos und siegreich. Er war Mensch. Und er musste als Mensch, genauso wie du und ich, in der Kraft Gottes, seines Vaters leben, den Willen seines Vaters tun und nicht seinen eigenen. Und auch er brauchte die Leitung und Fülle des Geistes. Ihr könnt gerne die Evangelien mal auf diesem Aspekt hin studieren. Jesus war Mensch. Warum betete er? Er brauchte es. Er war bedürftig. Er konnte nicht ohne den Vater und ohne die Leitung des Geistes, ohne diese Kraft im Geist leben und bestehen. Er brauchte es. Du nicht? Weil er es brauchte, betete er so viel. Dein und mein Problem ist nicht, dass wir bedürftig sind und schwach sind. Dein und mein Problem ist, dass wir nicht wissen, wie bedürftig und schwach wir sind. Sonst würden wir wohl häufiger ins Gebet gehen und viel mehr im Gebet flehen, dass Gott uns halten möge, im Sieg und in der Nachfolge halten. Und manchmal, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr wundere ich mich, warum Gott mich festhält. der ich so selten meine Bedürftigkeit zum Ausdruck bringe und mit unter das Urteil dieses einen chinesischen Christen falle, der Amerika besucht hatte und bevor er zurückreiste nach China, dort, wo Bedrängnis für die Christen war und Verfolgung, sagte er zu seinen amerikanischen christlichen Brüdern und Schwestern: Ich bin erstaunt, wie viel ihr ohne Gott auf die Beine bringt. Aber welchen Wert hat das, was wir ohne Gott auf die Beine bringen? Nur mit unserer, ich sage, kalten Theologie, ohne Leben. Ich sage nicht, dass Theologie schlecht ist oder dass sie unbedeutend wäre. Überhaupt nicht. Aber es ist schon eine Frage, ob du nur kalte Theologie kennst und weißt und dich diese Erkenntnis aufbläht oder ob du sie in Liebe zur Erkenntnis Gottes hin lebst. Das ist ein großer Unterschied. Nun, Paulus erwähnt hier in diesem Halbsatz, in diesem ersten Teilsatz des 18. Verses, drei wichtige Details, wenn es um das Gebet geht. Wenn es um ein Leben im Gebet geht, um diese Wahrheiten Gottes anzuwenden, die dir helfen, tatsächlich siegreich im christlichen Leben bestehen zu können. Drei wertvolle Details. Lass uns zum ersten gehen. Und auffallend ist in diesem Vers übrigens viermal, dass er sagt, jeder oder alle, das ist im Griechischen immer das gleiche Wort, ja, indem ihr zu jeder Zeit betet, und wir könnten sagen, mit jedem Gebet und Flehen im Geist, und was zu diesem Zweck mit jeder Ausdauer und Fürbitte für jeden Heiligen, viermal jeden. Und hier ist jetzt das erste, jeder oder alle, und er sagt, wacht und betet mit jedem Gebet und Flehen. Also nehmt diese Wahrheiten, diese geistliche Waffenrüstung, legt sie euch an mit einem Gebet, mittels Gebet, und zwar jedes Gebet und Flehen. Das heißt einfach nur, wir müssen nicht viel auslegen, jedes Gebet und jedes Flehen. Das Wort Gebet, das hier benutzt wird, ist einfach allgemeines Wort für Gebet. Beten, so wie wir es benutzen. Flehen, dem liegt eher zum Grunde, dass wir inniglich um ein etwas beten, was wir brauchen. Es wird auch oft mit Fürbitte übersetzt. Das zugrunde liegende oder zumindest damit verwandte Adjektiv bedeutet bedürftig, nötig haben. Also etwas erbitten, etwas erflehen, weil wir es brauchen, weil wir es nötig haben, weil wir bedürftige Menschen sind, bedürftige, schwache Menschen. Und Paulus sagt, mit jedem Gebet, sei es mit einem stillen Kämmerlein-Gebet, sei es in der Öffentlichkeit, in der Gemeinde, sei es das Gebet, das du beim Fahren oder unterwegs sonst irgendwo betest oder etwas, für das du dir gezielt Zeit nimmst. Sei es ein Stoßgebet oder sei es ein gut formuliertes Gebet. Was auch für eine Art Beten immer, sei es der freudige Lob oder eine traurige Bitte geformt oder ein Seufzer. Bete mit jeder Art des Gebetes. Weil was wir dort auch ein Stück weit zwischen den Zeilen erblicken können, ist: Bete beständig. Und das leitet uns über zu dem zweiten von diesen drei wichtigen Details oder wichtigen Kennzeichen eines siegreichen Gebetes. Bete zu jeder Zeit. Streng genommen müsste man vielleicht übersetzen, bete zu jedem Zeitpunkt. Jeder einzelne Zeitpunkt in deinem Leben, sei es der Morgen, der Mittag, der Abend, sei es sonst irgendwann, bete immer wieder. Wir denken da an 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Es geht nicht darum, dass du dein ganzes Leben lang in Gedanken jetzt ein Gebet formulierst. Es geht um eine betende Haltung. Wie kannst du stundenlang nachts wach liegen, ohne einmal auf die Idee zu kommen, zu beten? Und stattdessen gibst du dich irgendwelchen Gedanken hin und sagst, mit steigt nie werden ab. Also träumen schadet nicht. Doch, träumen in sonst irgendeine Richtung hin kann schon mal ziemlich schaden. Wenn du unterwegs bist, warum betest du nicht? Oder bist wenigstens in deinen Gedanken einfach in diesem Bewusstsein, ich bin von Gott abhängig. Wenn du aufstehst morgens, warum ist es nicht dein erster Gedanke, ich gehe ins Gebet, bevor ich etwas anderes tue? Wenn du dich schlafen legst, warum denkst du da nicht in deinem Kopf an eine Beziehung mit Gott, an ein Gespräch mit ihm. Ich rede nicht immer von Beten in Knien, mit gefalteten Händen oder wie auch immer ihr das macht, sondern einfach in diesem Denken, in dieser Haltung der Beziehung zu Gott zu leben. Eine Beziehung zu Gott, die im Austausch ist, die Gott gegenüber meine Bedürftigkeit vor ihm zum Ausdruck bringt und bereit ist, auf ihn zu hören, was er mir sagt, sei es durch das Lesen des Wortes oder dadurch, dass er mich durch seinen Geist an Worte erinnert, die ich gelesen oder die ich gehört habe, wie auch immer Gott das machen möchte. Paulus sagt hier, zu jedem Zeitpunkt, mit jeder Art des Gebets, mit jeder Art und Weise des Gebetes sollst du die Waffenrüstung anziehen, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens. Und das Dritte, was er sagt, ist, bete im Geist. Und ich stimme mit vielen Auslegern überein, die diesem Beten im Geist einen großen Schwerpunkt zumessen und sagen, dass hier eigentlich der Kern und das Leben des Gebets mit verbunden ist. Bete im Geist. Nun, was bedeutet das? Mir ist bewusst, dass gerade in unserer Zeit dieser Ausdruck Bete im Geist auch schnell einmal missverstanden werden kann, in gewisse Richtungen ausgelegt, die jetzt nicht unbedingt biblisch sind. Nun, wir haben hier wieder zwei Möglichkeiten, wie wir an diese Frage herangehen können. Die eine Möglichkeit ist, wir überlegen uns, was das heißen könnte. Wer die beste Idee hat, wird ausgezeichnet. Wir können Experten fragen oder auch gute Prediger. Die zweite Möglichkeit ist, wir schauen in die Bibel, was sie dazu sagt. Petrus erinnert uns daran, dass keine Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Ich glaube, 2. Petrus 1, Verse 20 und. Sondern, dass die Schrift sich selbst auslegt. Wenn du eine Frage hast, beten im Geist, es muss irgendwo in der Bibel eine Stelle geben, die es uns mehr erklärt. Und ich bin fündig geworden. Also der erste Punkt, wenn wir an so eine Frage herangehen, ist, die Bibel legt sich selbst aus. Suche andere Stellen, die es erklären, die mehr dazu sagen. Das, was Paulus hier nur am Rande anreißt, da gibt es andere Stellen, wo er mehr dazu sagt. Eine zweite Möglichkeit, eine ergänzende Möglichkeit an dieses Thema heranzugehen, ist, dass du verwandte Themen studierst, von denen wir dann etwas ableiten können. Zum Beispiel könnte man hier noch das Thema studieren, nicht beten im Geist, sondern leben im Geist. Dann würden wir all die Bibelstellen noch mit hinzunehmen, die über das Leben im Geist sprechen. Denn das kann ja vom Beten im Geist nicht diametral gegenüberstehen. Also das wird schon zusammenhängen. Wie willst du im Geist beten, wenn du überhaupt nicht im Geist lebst? Und wenn du wirklich ein Leben im Geist führst, da wird auch dein Gebet, das zum Leben gehört, im Geist sein. Oder wir können allgemein das Thema Gebet studieren, nicht nur dieses Detail Gebet im Geist, sondern allgemein das Thema Gebet studieren. Und alles, was dort an Wahrheiten in der Bibel steht, muss berücksichtigt werden, damit unsere Auslegung, was heißt Beten im Geist, nicht etwas beinhaltet, was diesem widersprechen würde, allgemein, was die Bibel über Gebet lehrt. Das nur so nebenbei, wie wir herangehen können, um sicher zu sagen, das ist das, was Gott dazu lehrt und nicht, was irgendjemand sich überlegt hat oder was nahe zu liegen scheint. Also, wir gehen einmal zum Lehrer der Lehrer und schauen, was Jesus selbst dazu gesagt hat. Und er hat dazu geredet. Ihr denkt vielleicht auch an diese Begebenheit, als Jesus einer Sünderin, eine Frau, sie war eine stadtbekannte Sünderin, er hat sie einfach als ganz normale Frau begegnet an einem Brunnen, an dem Jakobsbrunnen. Und er kommt mit ihr ins Gespräch. Die Jünger waren weggegangen, um Brot zu kaufen. Und Jesus sitzt jetzt hier mit der Frau und spricht. Und irgendwann merkt die Frau, das ist kein einfacher Mann. Ein normaler jüdischer Mann würde niemals mit einer samaritischen Frau sprechen. Er merkt, dass er wirklich viel weiß. Und sie hat eine brennende Frage auf ihrem Herzen und sagt, wo ist der Ort der Anbetung? Ihr Juden sagt, in Jerusalem müsse man ihn anbeten. Unsere Väter sagen, hier auf dem Berg. Dann lehrt Jesus sie und sagt: Frau, es kommt die Zeit, und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen. Johannes Kapitel 4, die Verse 23 und 24, da könnt ihr das nachlesen. Die wahren Anbeter, und der Vater sucht solche Anbeter, sie müssen den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nun, der ganze Zusammenhang, in dem es dort steht, ist die Frage nach der Örtlichkeit. In Jerusalem oder auf diesem Berg, wo die Samariter angebetet haben. Und Jesus sagt weder noch, sondern im Geist und in der Wahrheit. Nun, hier geht es nicht darum, Koordinaten zu benennen. Ja, was ist das richtige Gebäude oder die richtige Landschaft, wo man Gott anbetet? Und dass man am Ende sagt, auf jedem Berg könne man es tun. Worum es hier geht, ist, im Geist Gottes, in die Gegenwart Gottes zu treten. Die Anbetung in der Gegenwart Gottes, die wir im Geist tun können. Die Juden wussten, dass Gott allgegenwärtig ist. Das war nicht die Frage, dass Gott nur in Jerusalem vorhanden ist und nur dort uns hören kann. Deswegen müssten wir nach Jerusalem gehen beten. Das war nicht der Hintergrund, weshalb die Juden in Jerusalem gebetet haben, sondern sie haben in Jerusalem gebetet, weil Gott sein Anwesenheit, sozusagen sein Herrschaftssitz nach Jerusalem verlegt hatte. Er hatte gesagt, dort will ich Thron und meinem Volk begegnen. Deswegen waren sie dort in der besonderen Gegenwart Gottes und haben dort gebetet. Nicht, weil sie anderswo nirgendwo beten könnten. Das haben sie ja auch getan. Gott hat auch anderswo zu den Leuten geredet und nicht nur in Jerusalem. Aber dort war der von Gott erwählte Platz einer besonderen Begegnung mit seinem Volk. Und nun lehrt Jesus und sagt, diese Begegnung mit Gott ist überall im Geist. In seiner Gegenwart sollst du anbeten. Punkt 1, beten im Geist heißt beten in der Gegenwart Gottes. Und ich denke, wenn wir sehr bewusst, je mehr wir Gott kennen und würden in dieser Gegenwart Gottes beten, dann würde uns das auch immer mehr beeinflussen. Ich bin sicher. Wenn wir eine kleine Sicht von Gott haben, dann können wir schnell mal zu Gott legen und sagen, ich brauche das und das und ich bin da schwach und kannst du mir mal mehr Kraft geben, bitte. Wenn du Gott wirklich kennst und in die Gegenwart Gottes trittst, dann kannst du nicht zu ihm reden wie mit einem Kumpel, von dem du ein Brot erbittest. Ich möchte an Johannes erinnern, der dieses Evangelium geschrieben hat, die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er war gar nicht mal so viel später, nachdem er dieses Evangelium geschrieben hat und diese Worte geschrieben hat, auf der Insel Patmos und hat diesen verherrlichten, verklärten Jesus selbst gesehen. Und als er in dieser Gegenwart Gottes leibhaftig plötzlich da war, also leibhaftig, das heißt, er war im Geist, in gewisser Weise war es eine Vision, die er gesehen hat, aber er hat etwas gesehen, er hat eine Wahrnehmung von Gott gehabt, die in gewisser Weise visuell, vielleicht auch taktil, also war, dass er spüren konnte, die anders war als nur von dem im Denken und in der Vorstellung. Und bei dieser Begegnung Gottes, in dieser Gegenwart Gottes, fiel er um wie tot. Und viele dieser Männer Gottes, die wirklich als gerechte Männer bekannt sind, wie Daniel, als er eine solch himmlische Erscheinung gesehen hat, fiel er um wie tot. In der Gegenwart Gottes vergeht uns jedes menschliche Scherzen und etwas auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht an ihm freuen können in der Gegenwart Gottes. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist nicht dieses Kumpelhafte, dieses Leichtfertige, da sehen wir etwas von der Größe Gottes und in dieser Gegenwart wird uns unser Kleinsein, unsere Schwachheit und unsere Bedürftigkeit umso bewusster. Umso bewusster werden wir merken, wie dringend wir ihn brauchen, wie dringend wir seine Kraft und sein Wirken brauchen und wie wenig wir selbst machen können. Beten im Geist heißt beten in dieser anbetenden und ehrfurchtsvollen Gegenwart Gottes. Das andere, was Jesus dieser Frau sagt, beten in der Wahrheit. Jesus lehrt die Frau nicht einfach nur, sie solle beim Beten nicht lügen, wenn es darum geht, ihn in der Wahrheit anzubeten. Die Wahrheit Gottes besteht nicht aus richtigen Fakten, wie wir es in einem Gerichtsprozess eher vermuten würden. Die Wahrheit Gottes, da geht es um einen entsprechenden Wesenszug und Charakterzug Gottes. Er ist durch und durch wahrhaftig. Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Er wusste nicht nur alles, was richtig war. Er ist von seinem Wesen, von seinem Charakter die Wahrheit. Wahrheit Gottes, bei der Wahrheit Gottes und bei dem Beten in der Wahrheit Gottes geht es um einen gottentsprechenden Charakter beim Beten, bei dem, was wir wollen, bei dem, was wir wünschen, bei dem, was wir erstreben, um dieses Gottentsprechende. Und vielleicht sagst du spätestens hier, Andreas, Moment mal, wie soll ich immer wissen, was Gott will? Woher soll ich wissen, was in all den Lebenssituationen nun genau Gott entspricht? Ich bin noch nicht fast vollkommen, dass ich Gott so gut kennen würde, dass ich das alles schon wüsste. Richtig. Dank sei Gott, dass wir den Heiligen Geist haben. Öffnet mit mir Römer 8. Römer 8, da geht Paulus genau in diese Richtung. Überhaupt haben Epheser und Römer sehr viel parallel. Und meistens ist es in Römer ausführlicher dargelegt als im Epheserbrief. Und im 8. Kapitel im Römerbrief, ich lese Vers 26 und 27. Und da sagt Paulus, und ebenso kommt auch der Geist, und hier ist der Geist Gottes gemeint, der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er, der Geist, tritt für die Heiligen ein, so wie es Gott entspricht. Der Wahrheit gemäß, in Wahrheit. Der Geist weiß, was Gott entspricht, denn er will genau das, was der Sohn und der Vater wollen. Du weißt nicht immer in deinem Leben. Es mag sein, dass Gott dir in bestimmten Bereichen die Erkenntnis gegeben hat, zu verstehen, wie es Gott entspricht. Aber es gibt genügend Dinge in deinem Leben, wo du das nicht wirklich weißt. Aber der Geist, er verwendet sich für dich in unaussprechlichen Seufzern. Merk dir einmal mehr, wie abhängig wir sind von der Leitung des Geistes, von Gott, wie bedürftig wir sind, wenn wir noch nicht einmal wissen, was wir überhaupt brauchen. Wir haben ein Gefühl für das, was ich jetzt gerne hätte, aber ob das immer das Gute ist, ob das immer wirklich das ist, was ich brauche, mit Sicherheit nicht. Wir werden alle schon zu Genüge erlebt haben, dass wir Dinge wollten, die sich später als nicht gut herausstellten. Und manchmal müssen wir ehrlich sein und sagen, ich wünschte mir das jetzt, aber ob das wirklich besser für mich ist, weiß ich nicht. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Also bei weitem nicht immer. Und so verwendet sich der Geist für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und das sollte eigentlich unser Herz dankbar höher schlagen lassen. Wohl dem Christen, wohl dir erretteten Gläubigen, dass du den Heiligen Geist hast, der sich für dich verwendet vor dem Vater. Wehe dem Gläubigen, der immer wieder diesen Heiligen Geist dämpft und betrübt, der immer wieder seinen eigenen Willen tut. Dir wird nicht unbedingt das Heil verloren gehen. Aber ich erinnere, dass, wie Paulus es an die Korinther schreibt, derjenige wird wohl gerettet werden, wenn er zu Christus gehört und den Heiligen Geist hat. Aber so wie durchs Feuer hindurch, und er wird trotz seiner Errettung Schaden erleiden. Ihr könnt es in 1. Korinther 3, Vers 15 nachlesen. Ich weiß nicht, wie der Schaden aussieht, aber du wirst mit Schaden gerettet werden. Wenn du immer nur deinen eigenen Willen tust, deine eigenen Werke machst und nicht bereit bist, auf Gott zu hören, wenn du die Mahnung des Geistes, der dich daran erinnert, was richtig ist und was du tun solltest, immer wieder dämpfst und deine eigenen Wege gehst. Dir entgeht so viel Segen, so viel Sieg und so viel Gutes. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass Beten im Geist nicht Beten in Zungen oder in anderen Sprachen ist. Diesen Zusammenhang gibt es in der Bibel tatsächlich nicht. Es gibt in 1. Korinther 14 schon die Erwähnung von Beten in Zungen und auch Geist, aber da geht es nicht um den Heiligen Geist, sondern geht es um unseren menschlichen Geist, der mit dem Verstand gegenübergestellt wird. Beten im Geist, in anderen Sprachen, in Zungen beten, aber der Verstand versteht es nicht, die anderen Leute verstehen es nicht. Und Paulus geht dort mit den Korinthern, die eben das erstrebt haben, sehr hart ins Gericht. Und das ist ein Thema für sich. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach nur klarstellen, Beten im Geist ist nicht Beten in anderen Sprachen oder Beten in Zungen. Diesen Zusammenhang habe ich in der Bibel nicht gefunden. Vielleicht darf ich dir noch diesen einen Tipp, darf man das so sagen, Empfehlung mit auf den Weg geben für euer Gebetsleben. Oft ist es so, dass wir am Anfang, wenn wir uns wirklich Zeit nehmen wollen, um mit Gott ins Gebet zu gehen, sehr viel Ablenkung erfahren. Unsere Gedanken gehen überall spazieren. Uns fallen viele Dinge ein, die noch zu erledigen sind, plötzlich mehr als sonst im Leben. Und wir kommen irgendwie nicht in diese Gegenwart Gottes. Wir haben das Gefühl, irgendwas blockiert uns. Wir finden den Zugang nicht oder wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt das alle erleben können. Und ich möchte euch ermutigen, es weiter so zu suchen, dran zu bleiben und ernsthaft diesen Weg der Beziehung zu Gott zu suchen. So manches Mal, und das kann bei mir 10, 20 Minuten dauern, brauche ich, um wirklich sozusagen diese Freiheit, diesen Zugang zu haben, von allem anderen wegzukommen und nur noch in der Gegenwart Gottes zu sein und mit ihm beten zu können. Ich erlebe diese Beziehung zu Gott, diese Freimütigkeit, Beten im Geist, nicht in den ersten 5 Minuten. Und wenn du für dein Gebet 10 Minuten einplanst, für deine morgendliche stille Zeit, wenn du sie dann hoffentlich hast, dann kann es schon sein, dass du nie in deinem Leben im Gebet mit Gott die Beziehung erfährst, die du eigentlich erstreben und haben solltest. Ich möchte euch ermutigen, euer Gebetsleben sehr ernsthaft auf den Prüfstand zu stellen, genauso wie ich es tat und tue, und euch zurufen, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes betend an. Deine Gebete, dein Gebetsleben, das sind die geistlichen Hände, mit denen du diese Waffenrüstung für den Sieg in deinen Versuchungen anlegen kannst. Und um standhaft zu bleiben, bete mit jeder Art des Gebets und Flehens. Bete zu jeder Zeit und bete im Heiligen Geist. Amen. Lass uns stille vor Gott werden. Unser Vater in den Himmeln, ich bin dir sehr dankbar, dass du uns deinen Geist ins Herz gibst, der in uns Gläubigen wohnt, der sich für uns verwendet in unaussprechlichen Seufzern, weil wir nicht wissen, was wir beten sollen, deinem Wesen entsprechend, das, was zu dir hin wirklich passt und was deiner Wahrheit entsprechend ist. Wir wissen so vieles nicht und wir sind noch viel bedürftiger als dein Sohn und unser Alltag, unser menschlicher Stolz suggeriert uns immer, dass wir gar nicht so bedürftig wären. Ich bitte dich, dass du uns die Erkenntnis, das Verständnis gibst, nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unserer ganzen Überzeugung, es zu leben, dass wir bedürftig sind, dass wir von dir abhängig sind, dass wir dich brauchen, dass wir das mit unserem Gebetsleben entsprechend auch leben und nicht nur ab und an praktizieren. Lehre uns im Geist zu beten. Erinnere uns zu jedem Zeitpunkt daran, in dieser Beziehung mit dir zu leben, in deiner Gegenwart zu leben. und lehre uns auch mit jeder Form des Gebets, mit jeder Art des Flehens immer wieder zu dir kommen. Wirke du Veränderung in unserem Leben durch deinen Geist und durch dein Wort. Amen.